Truth, Pause, Talk.
Ein wichtiger Satz, der mich immer so im Leben begleitet hat. Ganz wichtiger Satz. Nur wer Wissen hat, kann Wissen vermitteln. Mhm. Und wo das Wissen aufhört, fängt Brutalität an. Und es stimmt. Es ist so, man muss einfach emotional so entspannt und so locker sein, dass es einen nicht ärgert, wenn es so nicht klappt, wie man es probiert hat.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Liebe Ute Holm. Hallo Ute.
Hallo Linda.
Freut mich, dass es klappt. Wir hatten ein bisschen Startschwierigkeiten, weil die Technik nicht funktioniert hat. Wir dann beide viel zu tun hatten, sind beide selbstständig, beide einen eigenen Betrieb, viel um die Ohren. Deswegen freut es mich sehr, dass wir es jetzt am Montagabend einmal in Ruhe schaffen.
Ja, freut mich auch sehr.
Ja, vielleicht willst du dich einfach kurz ein paar Sätze mal vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen. Und danach fangen wir einmal ganz von vorne an.
Tja, was gibt's zu mir zu sagen? Ich bin Pferdetrainer, bilde Reiter und Pferde aus, züchte. Ja, und bin schon ziemlich lang dabei. So, ziemlich arg lang.
Ja, also, würde ich sagen. Seit Anfang an gefühlt.
Gefühlt seit so mit dem Start der Westernreiter, da war ich natürlich auch noch jung, aber einfach immer schon dabei, anfangs mehr mit Eppies und dann mit allen möglichen Pferden und jetzt eigentlich Quarters und Eppies. Bin eigentlich dem Westernreiten auch treu geblieben.
Dein Schwerpunkt war früher immer die Cutting, aber Training, Cutting, Allround, du machst vieles.
Nee, das stimmt nicht, das ist nicht ganz richtig. Mein Schwerpunkt war eigentlich Jungpferde und dann eigentlich die ganzen Allround-Sachen. Mhm. Und Cutting kam eigentlich erst später dazu.
Genau, weil heute kennt man dich als gerade die Dame auf Messen, die Gott sei Dank Westernreiten sehr gut vertritt und das auch oft dann mit der Cutting. Das habe ich immer die Assoziation mit dir auf der Equitana als die Ute immer.
Ja, ich mache es natürlich auch in der Tat sehr gern, das Cutten. Es macht auch Spaß, das zu zeigen, weil halt die Pferde auch so viel Spaß haben. Heutzutage sieht man ja Westernreiten eigentlich alles. Man kann ja alles sehen auf Video, auf Internet, auf Messen, eigentlich überall. Und früher war das nicht so, da habe ich auch noch viele andere Vorführungen gemacht. Und heute mache ich das Cutting ganz gern, weil man so ein bisschen die Faszination der Pferde sehen kann in ihrer Arbeit.
Ja, sehr schön. Da würden wir auf jeden Fall auch im zweiten Teil detailliert drauf eingehen. Aber ich würde gerne ganz vorne anfangen. Wo bist du geboren? Wie bist du zum Pferd gekommen?
Ich bin 1963 in Tübingen geboren und hatte das Glück, dass sich neben meinem Elternhaus ein Pferdezüchter niedergelassen hat, der damals Welschponys und dann Appaloosa-Pferde aus Kanada importiert hat und die auch gezüchtet hat. So war eigentlich mein Einstieg.
Also kein familiärer Background, die Nachbarn waren es?
Nee, niemand, leider gar niemand. Nee, die Familie Reiskis war das. Und der damalige Züchter, der Heiko Reiskis, der war sehr interessiert, auch diese Rasse in Europa bekannt zu machen. Hat damals schon Pferde, gute Pferde aus Kanada geholt. Also nicht einfach nur irgendwelche getupften, sondern wirklich gleich Wert drauf gelegt, dass es auch gute Turnierpferde sind. Und da bin ich so reingeschlittert. Die Tochter war in meinem Alter und war ja sonst daheim nichts zu tun. Und dann habe ich da mal angefangen reinzuschnuppern. Habe dann aber schnell festgestellt, reiten, da muss man, glaube ich, irgendwas können. Das genügt nicht runterzufallen, sondern man muss ein bisschen mehr können. Mhm. Und damals gab es halt keine Möglichkeit, das war in den 70er Jahren, irgendwo Westernreitunterricht zu bekommen. Naja, dann habe ich gedacht, dann gehe ich halt in den Reitstall. Tübinger Reitgesellschaft, da wird man schon reiten lernen. Ja, habe ich dann auch, aber das war natürlich was ganz anderes. Und dann konnte ich immer so im Reitstall was reiten, was so gesagt wurde, in der Abteilung mit 20 Pferd, in der 2040er Halle. Und habe dann versucht, das so ein bisschen umzusetzen auf unseren Appaloosas, die da so vor Ort waren. Ja, das ist natürlich auch etwas fehlgeschlagen. Habe dann gedacht, okay, gut, das müssen wir irgendwie mal rausfinden, wie das funktioniert. Und dann hat man mir Bücher geschenkt, damals alles Englisch. War natürlich nicht mein Lieblingsfach in der Schule. Habe mich dann aber relativ schnell da versucht mit Wörterbuch und Einlesen irgendwie weiterzubilden. Und dann hatte ich das Glück, dass alle 2 Jahre die Equitana war. Und die Familie Reiskes hat dann immer einen Kanadier, einen Deutsch-Kanadier, den Fritz Radke, aus Kanada kommen lassen. Der hat Pferde mitgebracht und der hat uns dann auch immer Unterricht gegeben. Und so ging das halt, dass man Unterricht hatte. Das musste er eigentlich so 2 Jahre halten mit ein bisschen Lektüre dazu, was man sich aufgeschrieben hat. Und dann immer wieder auch mehr Reiten gelernt im Reitstall. Ich meine, wer anfängt, weiß, das Reiten lernt man nicht so schnell. Da braucht es schon ein paar Jahre. Und so ist eigentlich der Anfang gewesen.
Ja, sehr schön. Und also das hast du dann auch irgendwann mit deutschen Trainern, gab es dann irgendwelche, die auch in Deutschland helfen konnten?
Ja, da kam dann natürlich Jean-Claude Disley auf als Pionier so ein bisschen. Den habe ich dann auch in der Heckmau reiten sehen und habe gedacht, oh, das ist cool, das sieht gut aus. Das klappt, das macht mir auch Spaß, das möchte ich auch lernen, so ohne Zäumung. War ja doch irgendwie was ganz anderes auch. Und dann gibt es natürlich Reiter wie der alte Bartmann, Reinhold Bartmann, also der Papa von dem Mike. Der war damals sehr interessiert schon in Rindersachen. Der Kai in der Flachsberger Grenze oben mit dem Geier. Volker Laves war dann bei dem Appaloosa-Züchter, beim Schaufele hier unten noch tätig im Stall. Da hat man dann auch schon so reinschnuppern können. Also das waren so die ersten Trainer, die da so da waren, die schon ein bisschen mehr Richtung Western wussten und gemacht haben.
Und wann hast du dann an deinem ersten Turnier teilgenommen? Wahrscheinlich mit einem Appaloosa.
Ja, mit dem Appaloosa, das war, ui, Ende 70er. Ich weiß gar nicht genau. Ende 70er irgendwann. Ich
Vermutlich
weiß es nicht. Ich
EWU,
weiß
oder? EWU
nicht.
dann?
Nee, nee, nee. Lustigerweise haben die Eppis früher schon Turnierchen gehabt. Da wurde ja in Wipperfürth, Hückeswagen und so, die haben viele gezüchtet. Und da gab es schon so kleine Eppi-Turniere. Und dann kamen eigentlich die EWU-Turniere erst ein bisschen später dazu. Die hatten dann eine Kooperation, dass alle Zuchtverbandsmitglieder durften dann bei der EWU gleichzeitig Mitglied sein für 10 Mark Aufpreis, ist auch so war. Und dann sind wir eigentlich später erst auf die EWU-Turniere.
Und da warst du noch Schülerin dann.
Am Anfang ja. Und dann habe ich mich da halt so langsam reingearbeitet und bin dann, Jugendklassen gab es noch gar nicht. Da gab es dann halt Amateur, eine Profiklasse. Da waren dann in der Profiklasse auch so Haudegen wie Randy Phillips dabei. Also war schon eine lustige Zeit. Man hat da auch auf dem Turnier, also früher auf den Turnieren, sowohl die EWU als auch die Epi-Turniere, hat man auch mehr lustige Sachen gemacht. Mal so ein Boot Race. Da hat jeder einen Stiefel ausgezogen, die sind alle auf den Haufen gekommen und dann hinter der Linie und dann los ging's. Und ich kann mich noch erinnern, Randy hat dann halt alle Stiefel genommen, als er als Erster da war, irgendwo hingeworfen. Die Reiter mussten die anziehen und halt beim Zurückreiten über die Ziellinie wieder anhaben. Oder Spoon and Egg Race, da ist man dann mit dem Löffel geritten, hat sein Ei da drauf gehabt, so eine Art Pleasure. Oder mal ohne Sattel, Dollar Bill Race, mit dem Dollar unterm Hintern. Also sowas wurde auch auf den offiziellen Turnieren auch gemacht. War nett, Keyhole Race, was es so alles gab. Dann später auf den EWU-Turnieren war ja immer Barrel Ace und Pool Bending dabei. Also wenn du Round Champion reiten wolltest, musstest du Barrel Ace oder Pool Bending reiten. Oder am besten beides.
Speed Events. Ja, damals waren natürlich andere Zeiten, da war noch nicht so der Leistungsgedanke, was ja auch positiv war. Also die Leute wollten eine gute Zeit am Wochenende auf dem Turnier haben.
Eben, da hat man eine Flaggenparade gehabt. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also das Turnier wurde eröffnet mit Flaggenparade. Da ist man erstmal mit ein paar Flaggen geritten. Die Reiter haben sich alle so als Reiter vorgestellt, indem sie da mitgeritten sind, aufgereiht. Das war eigentlich immer sehr nett. Und dann haben alle im Pferdehänger geschlafen. Auch auf den NHA-Turnieren dann. Ich war dann irgendwann mal, hat man halt EWU-Turniere geritten. Das war alles schön und gut. Aber die Reining-Sachen, das hat natürlich nicht so hingehauen. Und dann kamen dann viele Trainer aus USA. Bob Loomis und wie sie alle hießen, Randy Paul und ja, also einige auch von den Les Vogt und John Hoyt. Und die haben dann so ein bisschen mehr erklärt mit dem Reining, wie das so zu laufen hätte und dass vielleicht unsere Böden nicht so gut sind. Und ja, und dann sind wir mal irgendwann zusammengesessen und hat man die NHA gegründet. Also da war ich auch damals Gründungsmitglied. Das heißt, die war eigentlich viel stärker im Reining drin noch. Und dann hat man auf den Turnieren aber nicht im Hotel geschlafen, sondern so eine Wagenburg gemacht mit den Pferdehängern, Klappe runter. Dann hat der eine hat halt den Wein mitgebracht, der andere die Brezeln, der nächste oder das Brot und der andere hat Wurst mitgebracht. Familie Kneisel, dann war da immer dabei. Und so hat halt jeder so was mit dazu beigetragen, ist mal abends zusammengesessen. War eine nette, tolle Zeit. Ja.
Wir reden jetzt so von den Anfang 80ern oder wo sind wir gerade ungefähr?
Ja, sowas, denke ich. Zeitlich da etwas unorientiert, gebe ich zu.
Ja. Und wie war so die Sache? Du warst mit der Schule fertig und war dir klar, dass du was mit Pferden machen wolltest? Oder hast du was Vernünftiges gelernt?
Nee, ich habe mein Abi fertig gemacht, bin dann eine Weile nach Kanada rüber. Dann bin ich zurück und dann habe ich gedacht, ah shit, jetzt studieren schon alle meine Freunde, jetzt mache ich meine Lehre. Dann habe ich Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Und dann ist mir schnell klar geworden, ich habe keine Eltern mit Pferden. Pferde kosten viel Geld, ich muss Geld verdienen. Und habe dann im kaufmännischen Bereich auch eine ganze Weile gearbeitet, war dann Einkaufsleiter und bin aber dann auch sehr viel im Ausland gewesen, halt in Singapur, Malaysia, Taiwan zum Einkaufen und USA dann wieder auf der anderen Seite. Konnte dann aber auch meine Zeiten so einteilen, dass ich im Prinzip morgens mit den einen Lieferanten gesprochen habe, abends dann mit den Amerikanern wegen der Zeitverschiebung und mittags bin ich dann reiten gegangen. Mhm. Also das ging ganz gut, habe ich verbinden können und bin dann auch mit einer Gruppe von anderen zusammen gewesen, da haben wir einen eigenen Laden gehabt, wo ich dann halt auch die Ausbildung übernehmen durfte von allen. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe dann so Ausbildungsleiter gemacht, irgendwie schon immer unterrichtet und bin so den halben Tag geritten. Den halben Tag habe ich dann morgens gearbeitet, den halben Tag abends, also habe so 3 Schichten gehabt. Wie es dann so ist, dann heißt halt, ja, kannst du nicht mal ein bisschen helfen bei meinem Pferd und hier und dort und war dann auch sehr erfolgreich in den Amateurklassen, muss ich sagen. Und habe dann gesagt, naja gut, dann mache ich das halt. Dann mache ich das so als Nebenjob, Halbtagsjob. Und bin so eigentlich reingeschlittert. Hatte dann ein gutes Klientel, also einfach Leute, die wirklich Interesse hatten, Western reiten zu lernen, die vernünftig mit ihren Pferden umgehen wollten. Und da kam mir dann so das klassische Reiten auch ein bisschen zur Hilfe, dass man einfach verschiedenste Rassenreite. Am Anfang hat man natürlich keine Quarter die ganze Zeit, sondern Haflinger, Warmblüter, Spanier und auch da war alles Arabermischungen in allen Kreuzungen. Und auch ein paar Quarter dabei und ja, das hat Spaß gemacht, wenn man dann gesehen hat, wie schnell die Pferde was lernen und die Reiter dazu, wenn man richtige Anleitung gibt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ha, das macht richtig Spaß. War auch immer wieder in den USA. Und habe dann durch Zufall einen Kunden gehabt, der ein Freund vom Ray Hunt war. Der ist mit dem zur Schule gegangen, lebt aber hier jetzt bei uns im Nachbarort. Und der hat mich dann mit rübergenommen. Und dann haben wir den Ray Hunt nach Deutschland geholt. Ihr habt ihn ja später bei euch auch gehabt. Mhm. Also nachdem er dann bei uns war. Er ist damals zu uns runtergekommen und noch zu Gestüt Eckershausen war das ja. Und ich habe so für ihn übersetzen dürfen. Und wenn man übersetzt, achtet man ja sehr stark drauf, wie jemand unterrichtet, was er sagt, was er tut, dass man das möglichst simultan, wäre jetzt übertrieben, aber zeitnah übersetzen kann und auch die richtigen Worte findet. Mhm. Ist ja auch nicht nur, dass man sagt, ja, der hat jetzt gesagt, rechter Zügel, linker Zügel, sondern es ist ja viel mit Emotionen und Timing auch mit den Pferden und dann ist es ja wichtig, dass man versucht, so zu erklären, dass es die Zuschauer nachher auch sehen können. Und dadurch bin ich, glaube ich, auch stark geschult worden.
Ja, man muss dazu sagen, für alle, die Ray Hunt nicht kennen, Ray Hunt ist eine Living Legend, leider nicht mehr am Leben. Ist so einer der Ur-Cowboys. Man kennt ja viele Pat Parelli. Und das, was Pat in ein System gefasst hat, hat Ray sein Leben lang verkörpert. Also einer der Horsemans der 2000er oder 90er Jahre, kann man so sagen. Also wirklich ein ganz bescheidener Mann, der ganz toll mit Pferden arbeitet und dann einfach erzählt hat, was er macht. Also wirklich eine ganz, ganz bewundernswerte Person.
Ja, kann man so sagen. Ich hatte auch Glück, man muss sich das vorstellen, früher war das einfach anders. Früher hat man keine Handys gehabt. Und ich habe dann von Deutschland aus einen Brief geschrieben. Reining war halt immer so mein Steckenpferd, an den Präsidenten der Texas Reining Horse Association, Buddy Rolston damals. Ich bin hier von Germany und ich möchte jetzt gern mal richtig Reining reiten lernen. Kann ich da mal vorbeikommen? Geht es mithelfen, mitarbeiten und so? Und er sagt, gar kein Problem, kam ein Brief zurück, bin ich dorthin. Und der war wiederum auch sehr gut Freund mit dem Ray Hunt. Das heißt, der hat in seine ganze Reining-Arbeit schon ganz viel von diesen Ideen mit reingenommen. Er ist auch noch Cowhorse geritten. Das hat mich natürlich sofort interessiert und habe gesagt, oh, das ist ja cool. Ne? Da hat man die Training und dann weiß man auch wofür und dann kann man ein bisschen Cowhorse reiten. Wissen auch viele nicht. Ich habe sehr viele Jahre Cowhorse früher geritten, auch in den 80ern. Und später auch meinen Richter gemacht. Ich war lange ein RCHA-Richter. Konnte aber dann eigentlich auch nie richten, weil ich ja immer auf meinen Cutting-Turnieren dann schon war. Da war ich dann schon wieder so ein bisschen rinderwild. Und halt auch auf den anderen Turnieren. Wer aktiv Turnier reitet, weiß ja, wie das ist, dass die Zeit so knapp wird. Entweder reitest du dann ein bisschen mehr EQHA oder ein bisschen mehr EWU oder es ist ganz schwierig, alles zusammenzunehmen und dann auch noch richten. Das geht eigentlich fast gar nicht.
Ja, aber das ist ja toll. Da hattest du ja die Motivation von dir heraus. Das ist ja der Appell an die jungen Menschen. Also wenn man das will, kann man alles schaffen. Du hast einen Brief geschrieben, du hast dem Ray Hunt zugehört, du hast mit den Augen gelernt. Und es ist alles zu bekommen, wenn man Fleiß an den Tag legt, dann wird sich auch gut gekümmert und man darf viel tun. Man muss sich da einfach hocharbeiten und sich anbieten und dann stehen dir echt alle Türen offen, wenn man fleißig ist. Ne?
Das stimmt. Und man darf dann halt auch nicht so wählerisch sein. Ich meine, das ist dann ja nicht so das schöne Hotel, in dem man wohnt. Das muss einem auch klar sein. Und früher war das alles noch viel einfacher und easier. Aber halt, ja, da ist man, muss man sagen, entweder ist man so naturverbunden und sagt, okay, das ist doch egal, wo ich schlafe. Hauptsache hier mit den Pferden und ich kann was sehen und ich kann was lernen. Und dann ist man auch, dann braucht man auch nicht viel Schlaf. Also ich habe das immer alles aufgesogen wie ein Schwamm, weil ich ja wusste, ich muss wieder zurück und ich muss arbeiten und ich muss Geld verdienen, weil ich hatte halt keinen Sponsor, der mir das irgendwie ermöglicht hat. Das war immer so ein bisschen, schon von Anfang an habe ich gedacht, ach, die Pferdewelt wird mir schon super gefallen. Ich muss aber sagen, ich bin sehr froh, dass ich meine kaufmännische Laufbahn auch gemacht habe, weil dadurch konnte ich mir so ein bisschen erlauben, meine Kunden auszusuchen. Nachdem ich mich dann entschieden habe, das Fulltime zu machen als Vollprofi, musste ich nicht mit zu über ehrgeizigen Kunden umgehen. Also ich habe immer ganz tolle Kunden gehabt, muss ich sagen. Meine Kunden sind wirklich toll gewesen. Die hatten aber nicht immer die besten Pferde oder gar nicht so wichtig. Die hatten nette Pferde. Man muss halt einfach schauen, für was ist so ein Pferd wirklich top geeignet und welche Erwartungen kann es erfüllen, die der Besitzer hat, und dann einfach auch ehrlich sein. Vielmals habe ich so das Gefühl, viele junge Trainer können und wollen nicht ehrlich sein, weil sie Angst haben, den Kunden zu verlieren, was vielleicht auch ein Existenzproblem dann sein kann. Und da hatte ich dann ein bisschen Freizügigkeit, weil ich halt einfach mir da so eine finanzielle Basis gebaut habe.
Wann bist du dann Profi geworden, Vollprofi? Also wann war das ungefähr?
Ja. Auch hier hast du mich wieder erwischt. Ich müsste echt mal nachschauen. Ich weiß es gar nicht. Das ist so fließend gegangen. Ich bin als Amateur dann halt immer schon die Open-Klassen mitgeritten. Ich kann es gar nicht sagen, ab wann ich es dann auch wirklich angefangen habe.
Ja, circa 90er, 80er.
Ich behaupte jetzt mal in den 80ern.
Okay. Und hast du damals schon als Amateur so ein besonderes Pferd, also was dich dann auch im positiven Sinne gepusht hat und mit dem du dann auch deine zeigen konntest, was du alles kannst. Oft ist ja dann so ein Pferd, was einen so ein bisschen nach oben katapultiert.
Nee, nicht wirklich. Aber wir haben die Appys, die wir hatten. Also der Züchter hat halt Appys gehabt und manche konnte er nicht verkaufen. Und weil sie einfarbig waren meistens. Und dann durfte ich die behalten. Und dann habe ich die ausgebildet. Und mit denen bin ich dann schon auch wirklich vorne oben mitgeritten. Und dann wurden die natürlich auch wieder mal verkauft. Da gab es einige. Aber seine Hauptstammstute war eigentlich damals die Burgersbär. Und aus der raus hat man dann ganz viele Fohlen gezogen, mit denen wir, würde ich sagen, schon sehr erfolgreich waren. Also ich weiß, ich habe letztens ein Foto gesehen, ich glaube 88 war das, die Tiffany Stice, so ein buntes Pferdchen. Mit der war ich dann Allround-Champion und habe sehr viel gewonnen. Heute würde ich sagen, ich glaube, die war nicht mal so richtig durchgeritten. Aber die hat alles für mich gemacht. Wir hatten keinen Reitplatz dort. Wir mussten alles im Gelände machen. Oder auf der abgemähten Koppel. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war ziemlich schwierig. Und wenn man mal ein bisschen anhalten üben wollte, dann ist man halt den Reitverein gefahren und hat geguckt, wo denn der Sandplatz möglichst trocken war, dass man da ein bisschen rutschen konnte. Also war schon eine ganz andere Welt. Und trotzdem ist man mit den Pferden erfolgreich geritten. Also da war ein junger Appy, den ich damals mit meinem Freund reiten durfte. Der Joe, der Command Stobie. Der war super, mit dem bin ich dann in der Open Western Riding und so gegangen, aber die Pferde haben, das war jetzt nicht ein Pferd, wo ich sagen kann, mit dem habe ich jetzt ganz, ganz viel gewonnen, sondern einfach verschiedene Pferde aus der Zucht raus oder die halt dann ein Freund von mir hatte oder jemand, wo man mitreiten konnte,
Ja,
mitgemacht
was
hat.
ja auch ein Vorteil ist. So bin ich auch groß geworden im großen Verkaufsstand. Wenn man viele Pferde trainiert, lernt man natürlich auch unheimlich viel. Wie wenn man nur eins hat und danach das nächste und dann fängt man von vorne an. Das macht ja auch einen guten Trainer aus, dass man für jedes Pferd so einen Plan hat, ne?
Ja, man wird dann auch einfallsreich und man lernt ganz schnell auf die Pferde einzugehen, dass jedes Pferd anders lernt, anders gebaut ist, andere Fähigkeiten hat, andere Möglichkeiten hat und sich auch anders auf dem Turnier verhält. Also wir haben auch früher, ich habe da gar keine Probleme gehabt. Wir sind nach Marbach gegangen in ein Stadion. Wer Marbach kennt, ist unser Haupt- und Landgestüt. Das ist ein sehr großer Platz. Da fahren die auch. Ach, da haben wir die Pferde genommen, den Hengst, die Stute, das Fohlen, da haben die ohne Sattel, nur mit dem Halsring geritten, auf die Wippe gestellt, oben drauf gestanden. Heute würde ich mir die Hose machen, glaube ich, so aufs Pferd, ohne Sattel, ohne alles, vor so viel Zuschauer. Die haben wir dann applaudiert, dann haben wir die Fahnen genommen, die Fahnen geschwungen, da oben drauf stehend und dann noch die Wippe betätigt. Also tolle Sachen gemacht, weil man einfach so mit den Pferden so verbunden war. Das vermisse ich heute manchmal in der Reiterei, in der Sportreiterei. Hat sich auch geändert, die Sportreiterei ist anders geworden. Aber dieses volle Vertrauen zum Pferd und dieses so Unbekümmerte, dann auch auf dem Turnier, das war einfach, war eine tolle Zeit. Ich meine, es war eine Turnierzeit, das muss man sich vorstellen. Da sind alle Pferde gekommen, Alsei, dabei Bartmanns da oben. Dann wurden die alle in Ständer reingestellt und zwar nicht ständerfeste, sondern da waren Stangen in der Reithalle und da wurde überall so eine Querstange gemacht und da hat man die Pferde reingebunden. So, da stehen die Turnierpferde. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Hat jeder seinen Wassereimer dahin gehalten und sein Heu irgendwie hingelegt und ja, hat man halt nachts ein paar Mal geguckt, hat sich einmal eins losgerissen. Ganz andere Welt.
Das
Und
stimmt.
doch eine schöne Welt und die ersten Turniere in Plüderhausen beim Eberhard Kleinmann, das war dann schon, da kam dann schon Hoyt und hat Shades of Wonder gestoppt und auch wirklich, ja, also das Niveau ist immer gestiegen, aber gesund und langsam gestiegen. Man konnte immer noch mit einem No-Name-Pferd, das sehr gut geritten war, einfach auch gute Leistungen bringen und wurde auch dementsprechend dann platziert oder siegte.
Ja,
Das war
es war nicht
schön.
so spezialisiert und alle sind alles geritten und so haben auch alle viel gelernt.
Genau, die Pferde sind einfach alle vielseitig gelaufen. Man ist ja nicht nur aufs Turnier gefahren, um jetzt eine Reining zu reiten. Ja, wie langweilig ist das denn? Ja, sondern man hat das Pferd dann halt auch, was auch immer Spaß machte, geritten. Ja.
Ja, sehr schön. Genau, und dann bist du Profi geworden und hast du, wann hast du so deine erste eigene Anlage? Wann ging das los?
Ich habe relativ schnell rausgefunden, wenn man eine eigene Anlage haben will, braucht man viel Geld. Hatte ich nicht. Also nicht genug, um eine eigene Anlage zu kaufen. Habe dann aber rausgefunden, dass wenn man Pferde einstellt, dass es auch gar nicht so schlecht ist. Man bezahlt halt für eine Zeit in der Reithalle, stellt dort Pferde unter und arbeitet die und das geht auch. Das habe ich eine Weile gemacht und habe dann wahrhaftig noch vor, was war es jetzt, 2013 eine eigene Anlage gekauft. Ja, jeder hat mich gewarnt. Eigentlich habe ich es auch selber gewusst, dass man sich einen Haufen Arbeit und eine Geldschluckmaschine kauft. Aber ich habe es wollen, unbedingt. Und ich habe die Anlage gekauft, den Marienhof in Rottenburg. Bin auch ganz happy dort jetzt. Mit meinem jetzigen Ehemann, Dirk Schäuble. Wir haben dann auch eine Halle gebaut und wir haben das jetzt so als kleinen Trainingsbetrieb und züchten ein bisschen.
Einsteller wahrscheinlich auch oder nur?
Genau, Einstellbetrieb haben wir übernommen. Und ja, haben jetzt ungefähr um die 60 Pferde.
Okay, also in Vollzeit, kein nichts anderes mehr.
Vollzeit. Also Vollzeitpension und Reitbetrieb.
Okay, sehr schön. Und bist du noch sportlich? Also du hast ja dann früher alles gemacht und Reining und wie kam es dann so ein bisschen zu der Cutting? Oder
Ich habe
immer
einen ziemlich
mehr?
schweren Unfall gehabt, habe einen Rückenwirbel gebrochen gehabt und habe mich sehr lange schwer getan, wieder zu galoppieren.
Also mit einem Pferd den Unfall?
Ja.
Ja, erzähl ruhig mal, weil das ist ja auch eine positive Lernkurve. Also Angst ist ja ein Riesenthema und ich finde es gut, wenn man da einfach mal offen drüber spricht. Kannst du gerne, wenn du möchtest, mal kurz erzählen.
Ja, ich bin, also das Pferd ist praktisch vorne weggeknickt und ich bin dann so gestürzt und auf die Umrandung vom Reitplatz gefallen. Mhm. Weil bis dahin hatte ich ja immer noch keine Reithalle. Da hatten wir immerhin mal einen Reitplatz. und ich konnte dann meine Beine erst kurz nicht spüren. Mhm. Das war ziemlich, da war ich echt gestresst. Und dann, sag ich mal, machen wir als Kurzfassung, danach ging es wieder alles. Aber das mit dem Reiten, mit dem Galoppieren und mit dem Rücken, das hat nicht so funktioniert. Und wenn man weiß, dass man Rennrad durchreitet oder Western Riding war immer mein Ding, Superhorse. Ne? Ich habe 88 Superhorse auf der Amerikaner gewonnen gegen die Lynn Palm. Ich habe gedacht, ich träume, das geht gar nicht, eine Amerikanerin, die da spezialisiert ist, zu schlagen. Also es waren so tolle Sachen, aber man muss dafür Pferde durchreiten, richtig Rücken reiten, gymnastizieren. Und das hat meinen Rücken nicht mehr hergegeben. Und dann habe ich gedacht, was kannst du denn reiten, wo du nicht aussitzen musst? Und dann ist mir eigentlich nichts eingefallen, außer das Cutting. Da hatte ich ja schon reingeschnuppert. Bin übers Cowhouse eigentlich ins Cutting reingerutscht. Und habe ich gedacht, naja, das kann man auch hier in Deutschland. Ich habe es in den USA gemacht, ja auch in Deutschland machen. Und bin dann viel mit Leichtraben geritten und einfach mit kurzen Bügeln wie ein Springreiter. Reiten die Cutter eh. Und habe eigentlich die Stops immer schön in den Bügeln abgefangen. Also was ganz lustig war, ich war dann auch mal im Urlaub, eigentlich Urlaub in Arizona beim El Dunning und wollte dort nochmal ein bisschen Cowhouse machen. Und dann, das war aber vor dem Unfall, muss ich sagen, jetzt muss ich kurz zurückspulen. Und der sagte dann, oh, Cowhouse macht dann nicht mehr viel. Er macht jetzt Cutting. Und dann sage ich, ach so, wieso das denn? Ja, sein Rücken und überhaupt. Und dann war ich etwas erstaunt, aber ich sagte, nee, Cutting ist viel besser für den Rücken, kann man schön abfedern und machen und tun. Und so war es dann bei mir nachher eigentlich auch, dass ich gesagt habe, okay, das Cutting-Pferd warm reiten, kann ich im Leichtraben, im leichten Sitz oder auch mal warm galoppieren lassen. Und Cutten selber, da kann man, wenn man sieht, wo die Kuh hingeht, kann man ja relativ gut die Bewegungen mitgehen. Da muss man ein bisschen elastisch bleiben in der Hüfte, aber eigentlich den Rücken belastet es nicht so sehr.
Okay.
Ja, so bin ich dann so ein bisschen mehr ins Cutting reingerutscht.
Aber wann war das circa?
Bitte?
Wann war das circa?
In den 90er Jahren. So Ende 90er. Ich bin, wann war denn das? 94 oder so? Bin ich gefragt worden, ob ich mitkomme nach USA, das deutsche Cutting-Team zu vertreten. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe bisher nur Cowhouse geritten. Ja, sie brauchen noch einen Reiter und es ist einer ausgefallen und kurzfristig. Und irgendwie hatte ich einfach Lust. Und dann bin ich rübergegangen und bin dort mitgeritten, habe dann sehr viel gelernt. Und habe gesagt, oh, das macht mir Spaß. Und ab da bin ich dann eigentlich immer mitgeritten auf der Weltmeisterschaft in den USA. Und es ging dann so weit, dass wir dann wahrhaftig, ich muss jetzt mal ein bisschen angeben, aber 1999 auch die Weltmeisterschaft im Team-Cutting gewonnen haben. Und 2000 wurde das dann von Houston nach Mississippi verlegt. Da war ich dann noch Trainer vom Team und da haben wir nochmal gewonnen.
Cool.
Und leider gibt es das jetzt seither nicht mehr. Ich will nicht sagen, weil die Deutschen zweimal gewonnen haben, aber denen sind ein bisschen die Sponsoren ausgegangen und weil es halt, man muss sich vorstellen, wir brauchten ja ganz viele Rinder. Jedes Team hat 4 Reiter gehabt, 2 Open, 2 Amateurreiter. Und alle Länder waren da. Brasilien, Australien, einfach alle.
Cool. Und das hat der Cutting-Verband organisiert oder wer hat das damals gemacht?
Das hat am Anfang hat es in Houston praktisch das große Rodeo, was die haben. Die haben das mit dem Cutting-Verband zusammen organisiert. Und dann sind die aber von Houston weggegangen, weil es einfach zu viel Zeit innerhalb dieser Rodeo-Zeit verbraucht hat und konnten nicht mehr so viele Reiter unterbringen. Und dann haben sie es nach Jackson, Mississippi gelegt. Und dort ist aber dann der Sponsor weggebrochen.
Ja, die Amis lassen sich nicht gerne die Butter vom Brot nehmen, ne?
Kam als nächstes hinzu, genau. Die ersten Jahre haben natürlich immer die Australier oder die Amerikaner oder die Kanadier gewonnen. Das war immer so. Ja,
toll.
Und wir kleinen Europäer. Wir hatten dann vielleicht auch Glück in Houston selber. Es war einfach toll. Es hat alles gepasst. Man muss ja auch mal Glück haben in der Rinderarbeit, wann man starten darf. Ist ja in Cutting ganz wichtig, wann starte ich, wie viele gute, frische Rinder habe ich noch, was habe ich für Pferde, was haben die Trainer. Und wir durften die Pferde ja alle vorher nicht reiten. Erst eine Woche vorher durfte man sich mit denen bekannt machen. Und dann in Jackson, Mississippi, würde ich mal sagen, haben wir einfach Glück gehabt, dass wir gewohnt waren, dass in Deutschland wilde Rinder sind. Und die waren dort, dort waren viele Hurricanes und viel Wasser und die Rinder waren so ein bisschen durch und waren wild. Und unser...
Ja, warte, der Ton ist gerade weg. Stopp, stopp, dein Bild steht. Ah.
Hast du mich wieder?
Ja, jetzt wieder. So, dann müssen wir noch einmal kurz. Ich mache wieder Play. Also die Rinder waren wild, hast du gerade gesagt. Ihr hattet Glück, die Rinder waren wild. Ich drücke wieder auf Play.
Sehr wild und wir Deutschen sind es ja... Die Rinder waren sehr wild und wir Deutschen sind es ja super gewöhnt, dass die Rinder nicht immer so sind, wie wir sie gerne hätten. Und ich glaube, das hat uns wirklich geholfen zu gewinnen. Wir hatten auch tolle Pferde. Also ich muss sagen, wir hatten richtig Spaß und zwar gut. Und ja... Und so bin ich dann halt doch ein bisschen mehr beim Cutting geblieben, weil auch in Europa mehr Interesse auf einmal bestand und ich die Möglichkeit hatte, in diesen Cutting-Sport reinzuschnuppern. Ich war dann viel auch oben in Hamburg, da waren ja Olli und Uwe damals und konnte dort viel mitmachen. Und dann aber auch später hat sich das ja über Deutschland etwas verbreitet und ich hatte die Möglichkeit, hier im Süden immer wieder bei Stellen Rinder zu haben. Und dann haben wir halt mehr Cutting gemacht. Man kann nicht alles machen. Und das andere hatte ich ja schon alles gemacht. Also ich gebe heute immer noch sehr viel Allround-Unterricht, weil ich, meine Galoppwechsel und Ähnliches hat sich einfach nicht geändert, weil ich es gern habe und weil ich gern sehe, dass Pferde gut geritten sind. Muss ich zugeben, ist im Cutting-Sport nicht immer der Fall.
Cutting kann sehr spezialisiert, ne? Genau.
Ja, Cutting kann man halt sehr schnell auch lernen, wenn man noch nicht so gut reiten kann und nicht so erfahren ist. Und ein gutes Cutting-Pferd ist nicht unbedingt ein sonst ein top durchgerittenes Pferd.
Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Vielleicht kann man noch mal darauf zurückgehen, du warst ja wirklich viel in den USA zum Trainieren, oder?
Viel ist relativ. Ich war oft, ja, fast jährlich. Ja.
Und was würdest du jetzt den jungen Trainern sagen, wofür war es gut? Und also warum würdest du das empfehlen? Ich habe es auch viel gemacht.
Also ich finde grundsätzlich mal, wie in jeder Ausbildung, dass man erstmal irgendwo lernen muss. Das ist ja hier in Europa mittlerweile sehr gut möglich. Das war früher halt einfach auch nicht so möglich. Wo sollte ich denn hingehen? Das waren Familientrainer sozusagen. Das war einfach nicht so möglich. Und auch die Auswahl der Pferde. Ich wollte einfach auch mal andere Pferde reiten. Die hatten ja Top-Pferde da drüben, die ich auch alle reiten durfte. Das war richtig toll. Also war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich war da oben in Gainesville und unten in Houston. Und da waren ja die Rainer Eldorado und Powerhouse Cutter. Also ich durfte wirklich viel reiten. Ich finde es wichtig, dass man A, die von der Pike auf lernt, wie Pferde funktionieren. Das fängt bei der Fütterung an, das geht über die Hufe, über sonstige Sachen. Das kann man ja auch alles erstmal so lernen. Aber dann ist es ganz arg wichtig, dass man Lehrjahre hat. Also wo man wirklich von verschiedensten Trainern was mitnehmen kann. Die guten Dinge gleichen sich meistens. Und dann gibt es aber viele komische, abstruse Dinge, die ich auch gesehen habe. Ich weiß jetzt wenigstens auch, was ich nicht will. Und trotzdem ist es gut, weil jeder gute Trainer hat auch andere Ansätze. Und für mich war es sehr schwer, als ich als Deutscher nach USA gegangen bin, war ich gewöhnt, der Reitlehrer sagt dir, was du tun musst. Na, das ist bei amerikanischen Trainern nicht so der Fall gewesen. Die haben sich mehr oder weniger da hingesetzt und gesagt, reit mal den. Und und ich wollte aber gern wissen, wie geht denn das und wie leitet ihr den Spinner? Und so, ja, mach halt mal. Und dann, ja, nee, das musst du anders machen. Und dann kommt es so rein. Ich hatte nie seltenst das Gefühl, dass mir jemand so richtig Schritt für Schritt erklärt hat, wie ich denn jetzt so den Aufbau habe. Wie bringe ich ein Pferd dazu? Wie ist das korrekte Training dafür? Bis ich an den Joe Hayes geraten bin. Der war Schullehrer und ein sehr guter Reiter und der direkte Nachbar von Craig Johnson. Und da habe ich dann wirklich mal so Training-Basis fundiert richtig gelernt. Der hat mich auch mitgenommen auf die Turniere, hat mich reiten lassen. Da waren gute Richter, die haben auch erklärt, was sie anders sehen wollten. Also das war gut. Aber ich denke, als junger Reiter denkt man, jetzt kann ich es, jetzt habe ich gewonnen, wow, ich habe die anderen geschlagen und das mit meinem selbst getrainierten Pferd, ja, da hast du mal einen trainiert. Jetzt musst du aber mal 5 andere weiter trainieren und musst ein Gefühl dafür kriegen. Ich finde es ganz arg wichtig, dass man beim Reiten immer wieder offen bleibt für andere Ideen, auch wenn es einmal nicht so gefällt erst, dass man vielleicht mal reinhört und mal reinschaut und guckt, was kann noch alles funktionieren. Und es muss nicht mal unbedingt in der eigenen Reitsparte sein. Also ich war jetzt auch in den USA, bin dann auch zu Tennessee Walker gegangen und diese ganzen anderen Saddlebred, Five Gated Horses, habe mir das auch angeschaut. So gute Dressurreiter angeschaut hier in Deutschland und einfach versucht, auch bei den Franzosen mal zu gucken, wie haben die ihre Arbeitsreitweise, was machen die mit den Rindern. Ich war eine Weile in Spanien unten, habe mich dann mit den Doma Vaquera Champions da wirklich mal hingesetzt und mal durchgesprochen mit denen. Warum macht ihr das so? Wir machen das so. Und die waren auch offen, die haben Spaß. Mhm. Gute Trainer und Pferdemenschen, ich sage es mal Pferdemenschen, die müssen nicht mal unbedingt Trainer sein, die sind auch offen für Gespräche. Mhm. Und manchmal kann man im Gespräch Ideen bekommen und Fragen geklärt bekommen, die man vielleicht beim Reitunterricht gar nicht so oder beim Reiten miteinander auch gar nicht so schnell und so, oder so plausibel kriegt. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man viel reitet, wie beim Autofahren. Die Stunden machen es. Gute Kilometer auf guten Pferden.
Ja, sehr schön. Ja, das perfekte Abschlusswort für den ersten Teil. Also da hast du eigentlich schon die Frage beantwortet. Gibt es jemand, der dich besonders reiterlich geprägt hat? Also ein Trainer, ein Vorbild?
Also auch für die anderen nochmal, auch wenn er kein Turnierreiter war, schon der Ray Hunt. Also der hat mir zum Beispiel auch im Working Cowhouse ganz viele Dinge gezeigt und getan, weil er ja auch für die Trainer drüben auch Pferde ausgebildet hat, die auf Turnier gingen. Mhm. Der hat mir da schon echt viel gezeigt und nicht wissen lassen. Und dann habe ich natürlich versucht, hier einfach von allen Trainern, die dann so waren, immer wieder was mitzunehmen. Aber da gab es jetzt nicht einen, bei dem ich länger war und der mich in die Turniere hat mich keiner begleitet. Mhm. Das hatte ich einfach damals nicht. Das gab es nicht. Ich bin nicht wirklich im Turnier begleitet worden. Ich habe aber Tipps bekommen und es war ganz toll. Da ritt mal so ein Piet Kreinberg zu mir her und hat gesagt, Mensch Mädel, das könntest du auch anders machen. Mhm. Und dann, super cool, das ist eine gute Idee. Der Piet ist ja auch so ein Gutreiter, korrekter Reiter und der auch mal was sagt und was sieht. Oder wie gesagt, der Reinhold Bartmann, der war da auch sehr offen, der hat dann auch mal sowas gesagt und guck mal und dann waren eben andere Reiter, die so ähnlich das Thema hatten, die Gesa Meyer damals, wo sie geritten ist, die sind ja auch in diesen Sport so reingekommen, sie ist eher klassisch geritten und dann tauscht man sich aus, früher hatten sich viel mehr ausgetauscht, die Trainer untereinander, wir waren viel weiter weg, wir haben uns viel seltener gesehen, keine Handys, aber man ist eben abends zusammengesessen. Nach dem Turnier ist man zusammengesessen, natürlich haben wir auch Party gehabt, auf den EWU-Turnieren war immer eine Band, es war wirklich nett. Man hat aber auch viel gesprochen und das vermisse ich heute, das ist so. Oder ich weiß es nicht, vielleicht, ich bin ja jetzt einfach auch nicht mehr so auf so einem EWU-Turnier gewesen lange Zeit oder auf einem AQHA-Turnier, ich kann das gar nicht beurteilen.
Ja, es ist richtig, jeder kocht sein Süppchen, weil aber auch die Zeit zum Teil einfach nicht mehr da ist. Es ist alles ein bisschen leistungsorientierter, ne? Kunden sind anspruchsvoller geworden und die Konkurrenz ist natürlich sehr, sehr stark. Das heißt, man muss wirklich viel tun, um da strukturiert und ordentlich mitzureiten. Und das ist richtig, das vermisse ich auch ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich der Leistungsgedanke, auch wenn ich den persönlich gar nicht so extrem habe. Ich möchte die Pferde entwickeln und es besser wird und man möchte natürlich alles abrufen. Aber es ist natürlich wahrscheinlich dem zu schulden, dass es so groß geworden ist und dadurch auch ein bisschen ernster, wenn man das so sagen möchte.
Ja, wobei das mit dem Groß, muss ich sagen, also wir hatten Zeiten, wo wir einfach 50 Starter in Kreuth im Open Cutting hatten. Mhm. Und ganz locker 50 Reiter. Das gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Mhm. Also es gab früher schon auch größere Turniere, weil wenn man guckt, die Amerikaner ist ja entstanden, das ist die europäische Messung der Reiter gewesen. Also es gab die deutsche Meisterschaft, ja, da waren dann aber auch alle. Da waren dann alle Namen vertreten. Da gab es nicht, ja, der Reit plus AQHA oder der plus NCHA oder NRHA oder so. Die waren dann alle auf der Deutschen. Mhm. Und die Europameisterschaft war eben die Amerikaner für die Reiter.
Mhm. Das stimmt.
Und da sind dann schon große Turniere gewesen und waren auch viele beieinander. Ich glaube einfach, das ist die Handyzeit. Das Handy nimmt viel Zeit weg von jedem. Schenkt ja, uns vielleicht auch Segen, viel Wissen, ne? Ja, aber richtig. Es nimmt Zeit weg.
Ist richtig, ist ein Zeitklauer, ne, wenn man so möchte. Ich meine, viele werden es jetzt gerade auf dem Handy hören, ich tue es auch. Man bekommt unheimlich viele Informationen umsonst, das ist das Tolle heutzutage. Aber man verliert sich auch schnell und beschäftigt sich mehr mit dem Handy. Man sieht es ja bei jungen Menschen, die sitzen zusammen am Tisch und gucken alle auf ihre Handy, anstatt sich zu unterhalten. Ne?
Ja, ich will es nicht mal so negativ sehen, sondern ich denke, wenn du jetzt als Stallbetreiber auf dem Turnier bist, so, dann kannst du geschwind übers Handy regeln. Ah, heute war was, weiß ich, irgendwas beim Koppeldienst oder da ist was oder hier tut die Wasserleitung nicht oder was immer passiert. Du organisierst nebenher weiter, du arbeitest ja und du machst dann weiter. Statt einfach wie früher, da warst du halt auf dem Turnier, dann warst du nicht mehr erreichbar. So, jetzt bist du auf dem Turnier und dann beschäftigst du dich mit den Menschen, die auf dem Turnier sind.
Das stimmt.
Und das ist schon ganz anders gewesen. Deswegen waren auch Messen früher ganz anders. Mhm. Wenn du auf eine Messe gegangen bist, boah, da hast du was gesehen. Das hast du ja nie gesehen. Wo hast du denn mal gesehen, dass so ein Renningpferd spinnt und die Gewechsel gehen und sowas? Das hast du vielleicht als Westernreiter mal irgendwo auf einem Westernturnier gesehen. Aber als normaler Reiter konntest du es nicht sehen. Deswegen haben wir Messen immer so Spaß gemacht. Wir konnten unseren Sport da zeigen. Und ich sehe halt immer noch so die begeisterten Zuschauer. Mhm. Das ist heute ja nicht mehr so, weil du bringst ja nichts Neues. Die sehen es ja. Die können es ja überall abrufen sehen. Wenn heute einer wissen will, wie reite ich, keine Ahnung, ein L rückwärts, dann gebe ich das in Google ein und dann finde ich das.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wo ich es immer noch toll finde, wenn man, deswegen fahre ich auch gerne auf die Equitana zum Beispiel, wenn man vor begeistertem Publikum richtig reitet. Das ist ja bei uns auf den Turnieren, verläuft sich das ja immer sehr. Wir haben nicht so viel Publikum. Und dann Equitana reitet, da sind wirklich mehrere Leute, die einem interessiert zugucken und die Pferde bewundern und so. Das ist schon eine tolle Energie.
Das stimmt, deswegen bin ich auch immer noch da.
Sehr schön. Ja, dann kommt die Abschlussfrage zum ersten Teil. Was wollte die Ute, die kleine Ute als Kind immer werden?
Die kleine Ute als Kind wusste nicht, was sie werden wollte. Das hat meine Eltern wahnsinnig gemacht. Ich habe sogar bis zum Abitur eigentlich nicht gewusst, ich wollte gerne Tiermedizin studieren. Das war natürlich mein Wunsch. Dann habe ich mal ein Praktikum beim Tierarzt gemacht und dann haben wir festgestellt, dass man da so viel Blut sieht und ich kann kein Blut sehen, dann falle ich immer um. Und damit war das schon raus. Das war irgendwie eine große Leere da. Dann hatte ich überlegt, ob ich Sport studieren soll. Aber ich bin ja dann in den USA gewesen und dann hatten alle meine Schülerbekannten, die waren dann alle schon im Studium drin. Und dann irgendwie habe ich gedacht, naja gut, vielleicht musst du doch irgendwas machen, wo du jetzt vielleicht mal Geld verdienen kannst. Und da war für mich irgendwie so der Kaufmann das Nächste. Da habe ich gedacht, egal was nachher passiert, Kaufmann ist schon mal nicht verkehrt.
Ja. Und was würde die große Ute der kleinen Ute sagen, was sie heute geworden ist?
Also, weiß ich nicht, kann ich so nicht so direkt sagen. Aber ich kann einen Rat geben an alle jungen Mädchen, die unbedingt Pferdetrainer werden möchten.
Gerne.
Ich bin finanziell unabhängig gewesen, als ich Pferdetrainer wurde. Nicht reich, Gottes Willen, das ist was anderes. Ich habe auch keine Eltern, die da einfach... Aber ich war finanziell unabhängig. Das heißt, ich konnte wirklich mit den Pferden arbeiten, wie ich dachte. Und ich habe viel dazulernen müssen, auch weiterhin. Aber wie ich dachte, das ist das Beste für die Pferde. So sollte das sein. So sind Pferde und ich glücklich. Auch das hat man... Mit jedem Jahr, ach, eigentlich jeden Tag, hast du immer wieder was besser gelernt. Ich habe früher Dinge gemacht, wo ich heute nicht mehr mache. Beim Auftrensen an, ich habe halt schlupp die Trense über die Ohren gezogen, heute stecke ich die Ohren nach vorne durch. Das sind Kleinigkeiten, aber so habe ich immer wieder dazugelernt. Ich würde heute den jungen Mädels sagen, überlegt euch das gut, ob ihr Pferdetrainer werden wollt. Wenn ihr die Liebe zum Pferd habt und euch das leisten könnt, so zu arbeiten nachher, dass ihr nicht alles tun müsst, was ihr eigentlich nicht machen möchtet. Weil man lernt ja schon auch, dass manche Pferdebesitzer sehr unwissend sind. Und du als Nicht-Pferdeeigentümer, wenn du dann nur der Trainer bist, kannst du versuchen, und das ist auch das Schöne, denen beizubringen, wie es vielleicht besser und korrekter wäre, aber es ist nicht immer machbar. Man sieht viele Dinge auch, die man nicht sehen möchte. Man reitet vielleicht ein Pferd super nett und leicht und es macht so Spaß und der Besitzer ist einfach leider ein bisschen untalentiert und hat einfach auch irgendwie andere Gedankengänge und man muss das aber akzeptieren. Es ist nicht dein Pferd, es ist sein Pferd und er wird es weiter reiten. Also es gibt nicht nur die Sonnenseiten. Es gibt auch Schattenseiten im Pferdetrainerleben und manchmal fehlt auch der Respekt der Eigentümer zum Trainer und zum Pferd. Mhm. Das finde ich sehr schade und deswegen sage ich jedem, lernt lieber was anderes und macht's vernünftig nebenher oder ihr kommt aus einem Background von einer Familie oder ihr habt einen wirklich guten Arbeitgeber und könnt dort das so verwirklichen. Das, was ihr gelernt habt und was ihr machen möchtet, nämlich wirklich Pferde trainieren und nicht nur abrichten. Mhm. Turniere zum Beispiel. Ganz wichtiger Satz. Nur wer Wissen hat, kann Wissen vermitteln. Mhm. Und wo das Wissen aufhört, fängt Brutalität an. Und es stimmt. Es ist so, man muss einfach emotional so entspannt und so locker sein, dass es einen nicht ärgert, wenn es so nicht klappt, wie man es probiert hat, wenn das Pferd eigentlich verstanden hat. Das ist ganz leicht gesagt, das fällt mir auch nicht immer leicht. Und ich habe da auch einen langen Weg hinter mir. Heute sehe ich das alles viel gelassener und viel lockerer. Aber das ist was, wo man wirklich dran arbeiten muss, dass man sagt, jetzt mach's doch, tu's doch. Dass man vielleicht auch mal sagen muss, halt mal Luft an, geh mal 10 Minuten raus oder nimm ein anderes Pferd, mach was anderes. Mhm. Dass man so dieses Emotionale, wo eine Anspannung entsteht, die nicht sein soll, die nicht gut ist, dass man das feststellt, das ist jetzt gerade so, und dann sagt, okay, gut, jetzt lasse ich es lieber. Mhm. Lass mich morgen machen, übermorgen, alles gut. Mhm. Aber das muss man lernen, das ist ein Lernprozess. Und Frauen haben das Problem, dass der Körper das auch nicht ewig mitmacht. Ich kann es halt sagen, ich bin jetzt 60. Ich habe jetzt einen schweren Unfall gehabt vor 1,5, 2 Jahren. Ich komme gar nicht so richtig immer wieder in die Gänge. Weil bis du dann wieder läufst, dann reißt du auf einmal die Bänder, dann auf einmal die Schulter und es passiert dann so viel nacheinander. Das sind aber Verschleißsachen. Das sagt einem der Arzt dann auch glücklicherweise, naja, ihr Körper ist verschlissen. Sie haben den verbraucht auf dem Pferd oder mit dem Pferd. Und das muss man sich schon auch gut überlegen, wie viele Jahre will ich denn später noch reiten? Wie lange will ich was machen? Also es ist ein körperlich sehr anstrengender Job. Ich weiß nicht, ob es bei Männern weniger ist, aber Frauen, junge Mädels, ja, das ist schon anstrengend. Mhm. Wird oft nicht so gesehen, dass der Körper einfach diese ganzen Bewegungen ja durchmacht. Ich habe halt viele Jungpferde auch gemacht, ganz viele Jungpferde gestartet. Da geht es schon manchmal lustig zu. Mhm. Und das muss man schon auch sehen. Ich will aber jetzt nicht sagen, lernt es nicht, werdet kein Pferdewirt oder werdet kein Pferdetrainer. Nur man muss sich dessen bewusst sein, dass wenn es dann später wird, dass man vielleicht was dazu macht, eine Zusatzausbildung.
Zweites Standbein.
Zweites Standbein, ja.
Genau. Ja, super. Ja, das waren die perfekten Abschlussworte für den ersten Teil. Dann erstmal vielen Dank, liebe Ute.
Sehr gern.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.